Die OS-Radio 104,8 Mediathek wird präsentiert von der Sparkasse Osnabrück.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe Werner Hülsmann im Gespräch. Sein Gast ist der Mann der Stunde, Kabarettist Florian Schröder. Der gastiert am 29. Januar des kommenden Jahres ab 20 Uhr im Kongresssaal der Osnabrückhalle. Er kommentiert, analysiert, parodiert. 12 Monate in gut 2 Stunden, schnell, lustig, provokant und keine Sekunde langweilig. Happy End? Warum du ohne Glück glücklicher bist, heißt sein neues Buch. Viele erwarten das Glück, ohne etwas dafür zu tun. Glück als Menschenrecht vom Arzt verordnet oder vom Staat. Andere streben danach, strampeln sich ab, optimieren sich und erreichen es trotzdem nicht. Florian Schröder macht sich auf die Suche. Was macht Menschen glücklich und wo bilden sie sich das nur ein? Werner Hülsmann im Gespräch mit Florian Schröder. Der Kabarettist ist am 29. Januar ab 20 Uhr zu Gast im Kongresssaal der Osnabrückhalle.
Florian Schröder, ich freue mich total. Ich mache immer für den satirischen Jahresrückblick Schluss jetzt. Ich sage immer allen in Osnabrück, das ist eigentlich die geilste Kabarettveranstaltung des Jahres. Und am 29. Januar, bestimmt das 3. oder 4. Jahr in Folge, ist es wieder soweit in der Osnabrückhalle. Es gibt noch so ein paar Restkarten. Ich kann das wirklich nur wärmstens empfehlen. Und dann haben wir auf dem Markt ganz frisch, das ist auch natürlich auch ein gutes Weihnachtsgeschenk, machen wir mal den Verbrauchertipp gleich am Anfang. Happy End, warum du ohne Glück glücklicher bist. Da kommen wir im zweiten Teil da mal ein bisschen dazu. Erstmal Florian Schröder, hallo.
Hallo.
Hallo, hallo. Erste Frage, hat der Mann überstanden, das stelle ich mir auch ganz hart vor, in einer NDR-Talkshow zu sitzen, dann als letzter dran zu kommen, vor ihm Evelyn Burdecki mit einer Stimme, die man selten so gehört hat, da werden die Synapsen noch weit ausgeschlagen haben.
Das habe ich sehr gut ausgehalten. Ich fand, das war ein sehr schönes Vorprogramm von Evelyn Burdecki für mich. Und anschließend kam dann ich und konnte dann mit einer anderen Stimme in unterschiedlicher Hinsicht wieder zeigen, wie es auch geht.
Kommen wir jetzt mal auf das Jahr 2025. Es konnte ja schon schlimmer kaum losgehen, die zweite Amtseinführung von Donald Trump, ne, am 20. Januar, meine ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und dann der Bogen wurde ja auch wunderbar geschlossen mit diesem herrlich schleimigen Theater Gianni Infantino und Donald Trump hier bei der Auslosung zur WM.
Dazwischen spielt sich alles ab. Also im Grunde ist die zweite Amtszeit von Trump die, wo er das Schlimmste aus beiden Welten vereint, nämlich das Erratische aus der ersten Amtszeit, also das Gefühl, dass er der Madman im Weißen Haus ist. Das ist ja eine Theorie von Nixon, dass man einen Wahnsinnigen, einen Verrückten braucht im Weißen Haus, der andauernd den Eindruck macht, dass man nie genau weiß, was als nächstes passiert. Das ist ein Programm, das gut funktioniert, weil die Leute natürlich verunsichert sind und leider sehen wir ja in Europa, wie man sich verunsichern lässt. Also das heißt, das Erratische hat er aufrechterhalten. Flood the zone with shit, also möglichst viel machen, möglichst viel tun, möglichst viele Bälle in die Luft werfen, aber nur wenige werden dann wirklich aufgefangen. Und auf der anderen Seite merkt man aber mittlerweile, im Hintergrund hat er sich ganz anders aufgestellt. Das heißt, da sind wesentlich mehr Leute, die das Ganze jetzt strategischer angehen und man merkt den Umbau der USA zu einer Autokratie oder zu einer, sagen wir mal, Technomonarchie.
Das sehe ich auch so. Und es wird ja mal Angst und Bange. Die Demokratie ist ja doch, steht am Kraterrand, würde ich sagen. Auch bei uns.
Ja, mittlerweile stellt sich international schon die Frage, ist das ein Modell, das auf Dauer angelegt ist? Historisch ist es ja so, dass die Demokratie eine Institution ist, die immer nur eine recht kurze Intervallüberlebenszeit hatte und anschließend kamen wieder autoritärere Systeme und im Moment stehen wir, glaube ich, schon an einem Wendepunkt, wo wir uns fragen müssen, wie viele Menschen sind denn noch überzeugt von diesem Modell Demokratie? Ich würde sagen, es sind immer noch sehr viele, aber die Kräfte aus den anderen Richtungen und die Verführung, ein anderes System zu haben, das ist tatsächlich, wie man an den USA sieht, nun mal eigentlich ja dem Musterland der Demokratie schon sehr deutlich zu beobachten.
Wir haben nicht nur einen neuen Papst, sondern wir haben auch einen neuen alten Friedrich Merz. Wie, Florian Schröder, die Rolle von Friedrich Merz sozusagen als Katalysator für bessere Zeiten?
Also Merz ist ja der Kanzler meines Herzens. Ich habe mir das seit vielen Jahren gewünscht, dass er das wird. Ich habe es mir, glaube ich, länger gewünscht als er selbst. Und ich habe auch immer dran geglaubt, dass es eines Tages soweit sein würde. Und ich bin wirklich sehr zufrieden mit ihm, weil er ein emotionaler Kanzler ist. Und ich mag das, wenn er wieder einen raushaut und alle fragen sich, macht er das mit Absicht? Was ist jetzt mit ihm los? Und das ist immer wieder überraschend und immer wieder lustig. So, das ist mal die eine Seite. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, er ist auch als Außenkanzler sehr gut. Also als er bei Trump saß, das war super. Er hat ja besseres Englisch gesprochen als Trump. Und man hatte den Eindruck, dass er sich da auch nicht allzu sehr unterkriegen lässt. Innenpolitisch finde ich es ein bisschen schwieriger. Also wenn er dann so anfängt mit, ja, mit Work-Life-Balance werden wir dieses Land nicht nach vorne kriegen, sage ich, ja, stimmt, da bin ich das beste Beispiel. Wenn ich jetzt mit meinem Jahresrückblick mit Schluss jetzt auf Tour bin, dann mache ich 4 Shows pro Woche und dann arbeite ich pro Tag 2 Stunden plus eine halbe Stunde Pause. Mit Leuten wie mir werden wir dieses Land nicht fit kriegen. Das steht fest. Da braucht man schon andere. Deshalb bin ich der Meinung, dass alle anderen für mich mehr arbeiten sollen. Wohlstand muss sich wieder lohnen.
Von daher doch noch so ein Happy End irgendwo für diese gebeutelte Welt. Man muss ja jeden Tag, ja, man kann am besten Kabarett gucken. Also Nachrichten sind ja kaum zu ertragen und Talkshows drehen sich im Kreis. Wie sollen wir zu einem Happy End kommen? Müsste eine weltweite Kommission, an wem soll man sich orientieren? An Florian Schröder?
Ja, genau. Also immer orientieren an mir. Wer sich an mir orientiert, macht alles richtig. Damit hast du es perfekt zusammengefasst. Mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Und ja, ich glaube, es lohnt sich schon, sich an Leuten zu orientieren, die das Ganze ein bisschen differenzierter sehen. Darum bemühe ich mich ja auch. Das gelingt mal besser, mal schlechter, mal haut man auch auf die Kacke. Aber ja, und vielleicht ist es auch ganz gut, nicht ständig zu glauben, dass es irgendjemand geben muss, an dem man sich orientieren kann, sondern es reicht ja mal hinzugucken, wer sind die Leute, die bereit sind, auch sich selbst in Frage zu stellen. Und ich glaube, das sind immer die überzeugendsten Leute. Und dazu gehört auch Friedrich Merz. Also er hat ja jetzt ein bisschen was zur Stadtbilddebatte gesagt. Ja, wer es gesehen hätte, hätte ja gewusst, wie es gemeint ist. Das weiß ich jetzt nicht so sicher, aber immerhin, es ist ja dann doch, wenn auch mit langer Verzögerung und großem Abstand, irgendwie eine kleine Lernkurve zu erkennen.
Stadtbild gehört ja sicherlich auch zu den Wörtern des Jahres, ne? Das hängt ja nach.
Genau, Stadtbild ist eines der Wörter des Jahres. Und das Schwierige war ja auch nicht, dass er das angesprochen hat. Und das Schwierige ist ja auch nicht, dass das vielleicht so ist. Oder dass es sogar wahrscheinlich so ist, dass sich das Stadtbild verändert hat und dass einen das nerven kann und dass es auch stört. Es ist alles okay. Das Problem war das Geraune, dass er das so rausgehauen hat und man nicht so genau wusste, wen meint er jetzt und irgendwie sich alle diskreditiert fühlen konnten, die in diesem Land leben. Das halte ich für ein ernsthaftes Problem. Aber ansonsten kann man sowas ja sagen, aber dann muss man es eben genau adressieren, damit nicht Leute sich auf den Schlips getreten fühlen, bei denen man sich danach entschuldigen muss. Das, finde ich, kann man dann von so einem Kanzler eigentlich schon erwarten.
Und Weihnachten, ich meine, klar, man sollte das Buch Happy End von Florian Schröder schenken und sonst eine Drohne. Drohnisierung gehört ja auch zu den Wörtern des Jahres. Eine schöne Drohne wird da sicherlich unter dem einen oder anderen Baum liegen.
Wunderbar. Drohnen, hervorragend. Ich finde auch Drohnen ganz toll, vor allem wenn sie vom Russen kommen. Ich höre, in Russland gibt es sehr günstige Drohnen, da gibt es so Billigdrohnen, die haben maximale Wirkung, wenn man sie zum Beispiel in Richtung des Münchner Flughafens schickt, am letzten Tag des Oktoberfests. Nein, nicht nachmachen, Spaß. Aber die sind extrem wirkungsvoll und ich fand sehr geil, als diese Drohnen am Münchner Flughafen auftraten und es hieß von Luftfahrtexperten, man solle jetzt dafür sorgen, dass alle Drohnen einer Kennzeichnungspflicht unterliegen. Da dachte ich, geil, mit deutscher Bürokratie legen wir den Russen endgültig lahm.
Das ist auch vielleicht ein Programm gegen Wohlstandsverlust und Strafzölle, also eine Drohne zu Hause, auch wenn man sie nicht benutzt, einfach mal zur Sicherheit in der Küche einen schönen Aufbewahrungsort finden.
Sieht auch schön aus. Also ich habe Drohnen an die Stelle meiner ganzen Kabarett- und Comedypreise gestellt, weil ich die Drohne charismatischer finde.
Ich glaube auch, die Drohne ist so der natürliche Nachfolger des Thermomix, würde ich sagen.
Ja, der Thermomix für Leute, die sich für internationale Politik interessieren.
Ja, wir reden ja auch, und das ist ja auch ein Wort des Jahres, KI-Ära. KI, wie ist Florian Schröders Meinung? KI, könnte man nicht mit menschlicher Kompetenz, ich sag mal, mit so einem weltweiten Gremium und dann plus künstliche Intelligenz, müsste man da nicht finden können, wo der Hase langlaufen soll, wie es geht?
Naja, also ich bin da zurückhaltend. Ich bin da weder auf der Seite derer, die jetzt schreien, das Ende der Menschheit naht, aber ich gehöre auch nicht zu diesen Positivisten, die sagen, die KI wird uns jetzt alle retten und das ist das Einzige. Ich arbeite selbst nur dann mit KI, wenn ich aus Spaß mal was recherchieren will oder privat mal kurz was nachgucken will, aber nicht als Quelle. KI ist Stand jetzt keine Quelle. Das muss man immer wieder sagen. Es passieren viel zu viele Fehler. Ich glaube, dass KI mittelfristig ein Taschenrechner zum Denken ist und das ist nicht schlecht. Das ist zunächst mal gut. Das Problem an ChatGPT und anderen ist, es kam ja jetzt dieses Jahr ChatGPT 5 raus und die Ansage war, ChatGPT soll unfreundlicher werden. Das finde ich richtig, denn diese Freundlichkeit, selbst bei den dümmsten Fragen, also wenn jemand fragt, welcher Tag ist morgen, dann will ich nicht hören, gute Frage, dann will ich hören, guck in deine Kalender-App, du Vollidiot, und nerv mich nicht. Also ein bisschen mehr Unfreundlichkeit ist ganz gut, aber was passiert ist, und das ist in meinen Augen das Problem, es ist noch immer eine Technik, die dafür sorgt, dass mathematische Algorithmen, also letztlich Wahrscheinlichkeiten zusammengefügt werden und deswegen ist es keine Intelligenz. Ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir das für Intelligenz halten. Intelligenz ist ja was anderes. Intelligenz ist dann am Platz, wenn es um Uneindeutigkeit geht oder um Unvorhersehbarkeit. Da, wo sich Menschen am schwersten tun, da ist die natürliche menschliche Intelligenz gefragt und versagt sehr oft. Künstliche Intelligenz ist maschinelles Lernen. Punkt. Das heißt, das läuft nach mathematischen Gesichtspunkten. Da werden Ergebnisse aus der Vergangenheit in die Gegenwart gesetzt oder auf die Zukunft projiziert. Und damit sind wir auch schon beim größten Problem in meinen Augen in der KI Stand jetzt, nämlich, dass die KI im Moment Fakt zur Norm macht. Also Fakten aus der Vergangenheit werden zur Norm für die Zukunft. Und egal wie schnell die Systeme lernen, das ist ein Problem, weil damit tragen wir eigentlich die Vergangenheit in die Zukunft und dafür braucht es nach wie vor menschliche Intelligenz, um das in Frage zu stellen und anders zu machen.
Es wäre ja auch mal interessant, eine Geschichtsschreibung sozusagen aufs Papier zu bringen, wie es denn weitergegangen wäre ohne Internet, ohne diese Glückstyrannei, die Selbstinszenierung in sozialen Medien, dieses tägliche bürgerliche Trauerspiel, was da jeder inszeniert und wo jeder der Größte ist. Ja, wie es ohne das weitergegangen wäre, einfach mit Tageszeitungen, mit Nachrichten. Was ist die Meinung von Florian Schröder dazu?
Ja, keine Ahnung, wie das weitergegangen wäre. Ich glaube, es ist auch keine fruchtbare Diskussion, weil ich glaube, jede neue Technik ist zunächst die Antwort auf eine Frage. Und wenn wir die Frage richtig stellen, dann wissen wir auch, worauf das Internet eine Antwort bietet. Und deswegen glaube ich, macht es keinen Sinn, sich alternative Geschichtsschreibungen zu überlegen, sondern eher sich anzugucken, was ist denn eigentlich mit der Technik jetzt? Was macht die mit uns? Also ich habe in meinem Buch in Happy End mich ja auch mit diesem Thema Social Media beschäftigt. Das ist ja ein wesentlicher Faktor heute bei Glück. Also das heißt, du wirst ja permanent zu deinem eigenen Glück überredet und zwar mit Mitteln, die zum Teil unlauter sind. Also Social Media baut eigentlich auf dem Prinzip des Glücksspiels. Das heißt in der Fachsprache intermittierende Verstärkung. Das heißt, das ist eine Art Zufallsprinzip. Du weißt nie, was wird dir angezeigt. Wirst du es liken, wirst du es disliken? Was löst es emotional in dir aus? Das ist wie beim Glücksspiel, wo du nie weißt, ist das nächste, was du hast, ein Gewinn oder ein Verlust. Dadurch wird unser Belohnungssystem permanent getriggert und dadurch entsteht ein Suchtgefühl. Und du hast keine Möglichkeit mehr, dem Ganzen auszuweichen, indem es das gibt, was Infinite Scrolling heißt, nämlich, wir kennen das von Plattformen wie TikTok oder Netflix, ein Video ist zu Ende, es kommt automatisch das nächste. Und das sind Mechanismen, die muss man sich, glaube ich, genau angucken. Genauso wie wenn du beispielsweise ein Newsletter abbestellst oder dich irgendwo verabschieden willst von irgendeiner Plattform. Dann gibt es Confirm Shaming, das heißt, dir wird irgendwas hinterhergeworfen. Hier noch ein paar Socken, dann noch ein paar Schuhe. Wenn du jetzt bleibst, dann schenken wir dir das. Das heißt, du wirst eigentlich beschämt dafür, dass du dich verabschieden willst. Also ist ein bisschen so, wie wenn du eine Party verlässt, weil du nach Hause gehen willst und man sagt dir, wenn du jetzt bleibst, dann kriegst du noch das halbe Buffet geschenkt und noch einen Wein und noch das. Und diese Beschämung, die ist tatsächlich ein großes Problem in ganz vielen Bereichen heute und das zeige ich dann im Buch.
Wir sind so, ich glaube, es ist irgendwo auch so genannt, in einer Glücksspielhölle im Prinzip, ne? Also in einer Hölle des Glücksspiels.
Genau. Genau, also es ist andauernde Verführung da mit unlauteren Mitteln. Das kennt man ja auch von Seiten. Ne? Also du willst eine Reise buchen oder willst ein Hotel buchen, da wird dir angezeigt, wie oft dieses Zimmer in den letzten 24 Stunden gebucht worden ist. Und denkst, wie oft kann es dieses Zimmer denn geben, verdammt nochmal.
Nochmal auf das Jahr 2025. Was bleibt denn noch in Erinnerung? Das Wort Vertiktokung, es gehört ja auch zu den Wörtern des Jahres. Also wie gerade schon beschrieben. Aber welche Ereignisse? Wir hatten Gaza, alles läuft fast über die Schiene. Trump und Putin. Wie ist das Ganze denn aus? Werden wir zermalmt in Europa? Wie sieht Florian Schröder da eine Zukunft? Oder drehen wir uns weiter im Kreis, wie jede Talkshow sich im Kreis dreht?
Naja, also im Moment ist die Gefahr schon gegeben, dass wir da marginalisiert werden. Wir sehen ja jetzt angesichts dieser National Security Agency, dass die Amerikaner schlicht ohne Europa planen. Noch schlimmer, sie sehen Europa als den Erzfeind. Und dahinter steckt tatsächlich ein Programm. Und da geht es nicht nur darum, dass Trump sagt, Europa ist zu politisch korrekt und Europa labert zu viel und macht zu wenig. Das stimmt ja sogar. Das kann man ja als Kritik hinnehmen. Das Problem ist, Europa steht für alles, was die USA hassen, also die USA unter Trump. Nämlich, es ist im Grunde ein bürokratisches System. Es ist ein System, das sehr demokratisch gebaut ist. Das hat natürlich seine Langsamkeiten und seine Schwierigkeiten. Aber es ist ein System, das ganz klar antiautokratisch ist. Und in deren Augen ist das alles links woke. Das ist es natürlich nicht, aber das ist deren Interpretation. Und was die wollen, ist im Grunde eine Art Digitalmonarchie, wo gerade diese ganzen Institutionen, die im Grunde nur das System der radikalen Monarchisierung aufhalten, das wollen die zerstören. Und da sie den liberalen Westen, das Liberale zerstören wollen, ist natürlich Europa der Erzfeind. Denn wir, das liberale Europa, wir sind der Inbegriff des Liberalen. Und das brandmarken sie als woke. Und das ist der Etikettenschwindel.
Egomanen, Narzissten, Psychopathen, Populisten, wir machen das immer an den großen Namen fest. Ist das auch weit verbreitet bei diesen ganzen Traumtänzern in den sozialen Medien? Also bei uns allen im Prinzip? Haben wir nicht alle ein bisschen was davon? Oder wie weit greift das Phänomen?
Naja, also ich denke, in jedem von uns steckt prinzipiell ein Diktator. Bei den meisten kommt er zum Glück nicht raus. Aber natürlich ist es in jedem von uns. Wobei ich auch da nicht irgendwie den Eindruck erwecken will, dass alle Menschen so sind oder dass alle Menschen jetzt zum Totalitären neigen. Überhaupt nicht. Ich würde eher diagnostizieren, dass es bei sehr vielen Leuten sehr viel Verunsicherung gibt und einen Wunsch nach Orientierung oder einen Wunsch nach Differenzierung. Also dieses ganze Geschwätz, alles wird immer extremer und alle haben immer extremere Positionen. Ich glaube, das ist nicht haltbar und ich glaube, damit adelt man auch eine laute Minderheit viel zu sehr.
Ja, und das Jahr 2026 besteht ja irgendwo Hoffnung. Wir haben ja, wie gesagt, die Schleimspur ist ja gelegt hier. Gianni Infantino mit seinem Friedenspokal und der Friedensmedaille, das war ja wirklich, da sehnt man sich ja wirklich mal wieder zwei Folgen Augsburger Puppenkiste zu gucken. Das ist ein bisschen was Reales. Als ich das gesehen habe, ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und jetzt haben wir die WM, die große WM. Hat die WM vielleicht irgendwas Verbindendes, was Stiftendes, wo man ein Stück Hoffnung herleiten kann?
Ja, WM kann natürlich privat immer eine schöne Veranstaltung sein, kann natürlich auch heiß und toll sein im wahrsten Sinne des Wortes. Aber naja, ich sag's mal so, wenn man sich anguckt, wie Infantino und die FIFA sich bei Trump einschleimen, das ist ja im Grunde so eine Art, die Familienunternehmer wollen mal eben die AfD zum parlamentarischen Abend einladen in groß. Ne? Und das Schwierige ist, wir sehen darin auch ja schon bei vielen der großen Internetkonzerne, wie schnell das kippt. Das heißt, wir sehen, wie schnell Institutionen bereit sind, einem, der sich als Autokrat anbietet, die Füße zu lecken. Und das ist das eigentliche Problem. Und das verbindet dann tatsächlich die Familienunternehmer, die natürlich jetzt eine recht kleine Erscheinung sind in Deutschland, mit den großen Konzernen. Und das ist übrigens nichts Neues. Die Gefahr des Rechtsextremismus ist, dass Teile der bürgerlichen Mitte, Teile der Konservativen dorthin sich orientieren. Gerade Unternehmer waren da immer in der Gefahr, weil sie natürlich besonders ängstlich sind in Zeiten des Abschwungs, in Zeiten wirtschaftlicher Krisen. Und wenn ich einen kleinen historischen Ausflug wählen darf, es gab mal Anfang der 30er Jahre eine sehr spannende Schrift, die es sich bis heute zu lesen lohnt, vom späteren Kronjuristen der Nazis, Karl Schmidt, die hieß Starker Staat, liberale Wirtschaft. Und das beschreibt im Grunde das gesamte Programm, das die Rechtsextremen heute abspulen. Nämlich, wir sind dann wirtschaftlich dynamischer, wenn wir den Unternehmern viel Freiheit bieten und gleichzeitig eine ziemlich autoritäre Staatsstruktur bieten. Das ist im Grunde das, was unter etwas anderen Vorzeichen China heute macht. Und ich glaube, dass das heute der große Orientierungspunkt ist und darin besteht die Gefahr. Ob das dann wirklich zu wirtschaftlichem Erfolg führt, würde ich schwer in Frage stellen, weil es wahrscheinlich dann viel zu protektionistisch ist, wenn man es nicht macht wie in China. Und das wiederum ist auf den Westen natürlich nicht eins zu eins übertragbar. Es geht aber um die Gefahr der Grundidee. Das heißt, bieten wir der Wirtschaft viel Freiheit und dem Rest der Menschen ein autoritäres System und beschneiden ihre Freiheit, beschneiden also die Freiheit der Massen. Und das wollen die, glaube ich, in den USA erreichen.
Wir haben entscheidende Wahlen im nächsten Jahr. Die Prognosen, unsere Hoffnungen sind da nicht allzu groß. Wer kann den Bock da umschmeißen? Die neue Bahnchefin, Evelyn Paller, oder wer soll's machen?
Naja, das können nur wir Wähler. Also wir haben Landtagswahlen, die nächstes Jahr natürlich wirklich sehr viel in Bewegung bringen können in alle Richtungen. Also wenn man sich die aktuellen Umfragen anguckt in Sachsen-Anhalt oder auch in Brandenburg, vor allem Sachsen-Anhalt, wenn da keine Regierungsbildung mehr möglich ist, dann bin ich sehr gespannt, was am Montag nach der Wahl passiert. Und da können wir nur hoffen, dass genügend Menschen verstehen, dass es keine Lösung ist, da extremistische Kräfte zu wählen.
Wo ich gerade schon Bahn sagte, meine Stuttgart 21 sollte man eigentlich das Crazy nennen, also das Jugendwort sollte man da mal parken, würde ich sagen. Also Stuttgart 21 ist ja eine unendliche Geschichte.
Eine unendliche Geschichte und die wird auch nie ein Ende finden. Das kennen wir schon vom Berliner Flughafen. Das ist, da sind wir Deutschen ja mittlerweile Meister. Und zwar jetzt muss ich leider den einen Witz machen. Was sollte verspäteter sein als ein Bahnhof der Deutschen Bahn? Was?
Wir kommen jetzt mal zum Buch. Wir wissen, was bleibt. Das Buch, also das Cover finde ich auch schon mal einfach so gut. Happy End. Könnte man auch gut, Bildinterpretation haben wir alle in der Schule gelernt, sagen wir zu einem 10. Hochzeitstag schenken in einer Ehe, wo es nicht ganz so gut läuft, aber wo man doch noch ein Happy End sehnt. Also ich finde, die Gestik, der Gesichtsausdruck von Florian Schröder mit dem Blumenstrauß passt auch gut als Hochzeitsgeschenk, etwas kritisch gesehen.
Ja, das kann man natürlich machen, wenn man das möchte. Ich würde es jetzt nicht unbedingt zu einer Hochzeit verschenken. Ich hatte neulich eine Bekannte, die wollte es ihrer Oma schenken, aber die ist 100 geworden und hat sich dann wegen des Titels dagegen entschieden. Das kann ich nachvollziehen. Aber prinzipiell ist es ein Geschenk, das man vielen Leuten machen kann. Aber es schadet nicht, auch ein bisschen sensibel zu sein und hinzugucken, wer ist der Beschenkte. Aber hey, es ist ein lustiges Buch übers Glück und es macht sich lustig über den Glückszwang. Also insofern, es ist echt ein Geschenk, was man gut machen kann, ohne sich zu schämen.
Und das Buch ist ja schon wie der Vorgänger, von dem ich ja auch total begeistert war, wo es um das Böse ging, ja wieder ein echtes Rechercheprojekt. Also es ist ja nicht einfach sozusagen eine Aneinanderreihung von irgendwelchen gut gewählten Sprüchen, sondern es ist recherchiert, am Ende, das ist fast wie eine Doktorarbeit, das habe ich zum letzten Buch schon gesagt, also am Ende Zitate, das ist alles sorgfältig gemacht. Was war der Ausgangspunkt? Wie ging es los? Wie kam die Idee? Und der Titel Happy End, der Untertitel ist ja besonders provokant, warum du ohne Glück glücklicher bist. Wie kam es dazu und was sagt die These?
Also die Beobachtung war erstens, sehr viele Menschen suchen permanent nach dem Glück, das haben sie immer getan, aber sie tun es heute mehr denn je und es gibt mehr Institutionen denn je, die dir das Glück versprechen. Also Achtsamkeitskurse, Manifestationscoachings, Life-Coachings, du kannst dich ja quasi gar nicht retten vor Angeboten, die dir helfen, dein wirklich wahres Selbst zu finden. Also dieser ganze Quatsch, den ich immer mitbekommen habe, schon diese Formulierungen, die so dumm sind, dass ich dachte, da muss man eigentlich mal was dagegen machen. Dann gibt's diese ganzen Glücksratgeber, wo auch immer das Gleiche drinsteht. Das Dogma ist immer, du kannst alles schaffen. Und ich sage, das ist Bullshit. Du alleine kannst gar nichts schaffen. Du kannst an dir arbeiten, du kannst dich erweitern, du kannst ganz viel machen. Aber dieses du allein bist der Herr deines Glücks, das macht das Glück zu einer Art Gebot. Und das ist das Fatale. Warum? Weil wenn Menschen glücklich sein sollen, wenn sie es müssen, wenn es zu einer Pflicht wird, zu einer Voraussetzung, dann entsteht ein Glückszwang und alles, was Zwang ist, macht die Menschen immer unglücklich.
Life-Coaching, ne? Da hat man richtig ein bisschen Geld in die Hand genommen und ist mal richtig in die Höhle des Löwen gegangen. Vielleicht mal in aller Kürze, wie war die Erfahrung?
Ja, das ist schon krass. Also im Grunde sind das moderne Gurus. Mittlerweile beschäftigen sich ja auch die Sektenbeauftragten der Verbraucherzentralen mit diesen Leuten. Das heißt, du gehst dahin, da sitzen ein paar hundert Leute und es ist eine Mischung aus Party- und Frontalunterricht. Im Grunde ist das Ganze so aufgebaut: Das, was du im Moment bist, das bist du nicht. Und wenn du es bist, dann ist es mangelhaft. An diesem Mangel bist du zum Teil selber schuld. Mindestens willst du da nicht raus. Und dann sagt dir der Coach, damit du da rauskommst, brauchst du mich. Und du brauchst dieses Wochenende. Und dann geht es los. Und du wirst im Grunde immer hin und her geworfen zwischen du bist nichts und du kannst der Größte sein. Und dann haben wir uns irgendwann einen eigenen Namen gegeben, einen Macher-Ich-Namen. Vorher waren wir Opfer-Ich, dann waren wir Macher-Ich. Und von da an sollten wir ein anderer Mensch werden. Das heißt, es ist das Versprechen einer schnellen Heilung, es ist das Versprechen eines schnellen Anderswerdens. Und dann am letzten Tag kommt dann die Perversion, nämlich wenn das Ganze verheiratet wird mit einem permanenten Geschäftsinteresse. Das heißt, du sollst dann weitere Coachings buchen und dann. Und was dann passiert, das erzähle ich im Buch. Und das Spannende ist in dem Zusammenhang, dass die natürlich auch oder dass die Coaches gerne auch ins Publikum gehen, mit einzelnen Leuten reden. Und da gab es wirklich ein grauenhaftes Moment mit einer Frau, die eine Missbrauchsgeschichte hatte. Und da gehen die natürlich weit über ihre Grenzen, weil sie keine Kompetenzen haben. Und ich möchte diesen Dialog jetzt hier nicht wiederholen, aber der steht dann im Buch.
Vorsicht, Transformation. Machen ja auch viele Firmen, um ihr Personal gefügiger zu machen. Das ist ja ein modernes Wort, Transformation. Also und ich sag nur, wenn der Arzt oder Apotheker es nicht empfiehlt, Hände weg.
Ja, genau. Also man muss da sehr genau hingucken. Natürlich gibt es seriöse Coaches, natürlich gibt es auch in so einem Live-Coaching Momente, die gut sind. Aber man muss sagen, es gibt alle zwei Jahre die Marburger Coaching-Studie, wo dieser Markt untersucht wird. Und das Ergebnis ist regelmäßig, dass roundabout 20% aller Coaches seriös sind. Warum? Der Titel ist nicht geschützt. Jeder Honk, auch du und ich, können sich so nennen und irgendwie Geld einstreichen, indem sie den Leuten versprechen, dass wir ihnen ihr Leben besser machen.
Fan sein, das ist ja viele auch größtes Glück. Also im Fußball, also der Fußball wird ja immer größer, die Blase Fußball wird ja immer wilder, aber eben auch Konzerte, ne? Taylor Swift, Freundschaftsbändchen mit Swifties getauscht. Florian Schröder geht wirklich dahin, wo es weh tut, wo es Spaß macht.
Genau, ich wollte mal wissen, was ist das eigentlich, das Glück der Fans? Und das ist ja total spannend, weil Taylor Swift ist die größte Künstlerin überhaupt. Wer sind die Menschen, die dorthin gehen? Also das sind in der Regel junge Frauen und die haben mehrere Gründe, warum die da hingehen. Also zum einen mögen die Musik, klar. Dann mögen die Lyrik. Also das heißt, die können hören wirklich auf die Texte. Für die ist Taylor Swift eine Art Sprachrohr, was man auch anerkennen muss, weil sie wirklich eine große Poetin ist. Das habe ich auch kennengelernt durch die Beschäftigung. Das wusste ich vorher auch nicht. Und dann ist es, und das ist echt spannend, eine Art Safe Space für Frauen, solche Konzerte. Und das fand ich den erstaunlichsten Punkt. Und warum das so ist, das erzähle ich dann im Buch.
Ich bin ja ein Fan des in die Sauna gehens, ne, in Finnland. Das ist ja vielleicht nicht ganz so experimentell, aber in der Sauna kriegt man auch seine Glückserfahrungen, vor allem im Land der angeblich glücklichsten Menschen.
Genau, das ist ja ein Saunaland und da bin ich hingefahren, habe das ausprobiert und zwar so eine Rauchsauna. Das ist ein völlig anderes Erlebnis als das, was wir in Deutschland haben. Also das heißt, da ist wirklich ein Saunaheizer, der heizt die Sauna 6 Stunden morgens. Das war ein Deutscher, ein Auswanderer, weil in dem ganzen Kapitel geht's um die Frage, bringt das eigentlich was, das Glück woanders zu suchen, irgendwohin auszuwandern? Und deswegen bin ich dorthin gefahren und das war total interessant, weil in Finnland ist die Sauna ein Ort des Zusammentreffens. Also da wurden früher Kinder geboren, Tote werden da bis heute gewaschen und so. Also das ist ein ritueller Ort des Zusammenseins. Und es gibt Menschen, die sind da den ganzen Tag. Die haben dort, die pflegen dort ihre Freundschaften, trinken dort ihr Bier, was auch immer. Und das ist ein sehr ungezwungener, angenehmer Ort des Zusammenseins. Hat nichts zu tun mit dem Entertainment-Wahnsinn, den wir in deutschen Wellness-Landschaften immer sehen. Und ja, es ist wirklich, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist total interessant, wie Menschen dort zusammenkommen. Das kennen wir so, das kennen wir so in Deutschland nicht. Und damit ging es für mich natürlich um die Frage, warum wollen eigentlich so viele Menschen auswandern? Funktioniert das denn auch, so wie es die Auswanderer-Dokus beschreiben, oder endet es dann oft anders? Und es endet dann eben oft ganz anders.
Das Buch spannt ja wirklich einen weiten Bogen in 10 Kapiteln. Beachtlich fand ich ja auch. Also viele sind ja schon im Rausch der Droge mit einem Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Aber Florian Schröder geht natürlich einen Schritt weiter. Er hat in Holland LSD ausprobiert.
Genau, großartige Erfahrung. weil ich natürlich mir überlegt hatte, ja, was wäre denn mal spannend? Und LSD ist ja nun eine Substanz, die viele Künstler auch schon genommen haben. LSD ist eigentlich die Substanz, die das gesamte Silicon Valley erklärt. Also alles bis heute. Weil Steve Jobs hat das genommen, das hat man damals ja in den Anfangszeiten dort einfach ausprobiert, um das Bewusstsein zu erweitern. Und wenn wir diesen ganzen Social-Media-Wahnsinn anders verstehen wollen und verstehen wollen, woher dieser disruptive Charakter kommt, dann muss man es eigentlich über LSD verstehen. Weil was LSD macht, ist verschiedene Synapsen miteinander verbinden, die sonst nicht verbunden sind. Das heißt, Mustererkennung fällt dir wesentlich leichter, wenn du LSD genommen hast, weil dein Hirn sich öffnet in ganz unterschiedliche Bereiche. Und deswegen wollte ich das probieren. Und deswegen habe ich das gemacht. Wirklich so ein ganzes Retreat, ein Wochenende lang in Holland. Es ist gut, das in der Natur zu machen. Es ist noch wichtiger, sich vorher gut zu informieren darüber. Was bedeutet das? Was bedeutet das, das zu machen? Set und Setting sind das Entscheidende. Das heißt, es müssen die richtigen Leute dabei sein. Es muss der richtige Raum sein. Man muss sich wohlfühlen. Man muss sich dafür entscheiden. Und es muss jemand dabei sein, der das begleitet. Und dann können psychedelische Drogen, also Pilze oder das, wirklich großartige Erfahrungen sein, aber man muss es sich genau angucken. Und es ist eine andere Droge und es ist eine andere Substanz als etwa Kokain, Speed und so weiter.
Was macht eigentlich Florian Schröder so richtig glücklich? Ich habe immer das Gefühl, der Mann steht ständig unter Strom, ständig auf Empfang. Wie kann Florian Schröder mal abschalten und sozusagen auch seinem Beruf oder seiner Mission mal zu entkommen?
Also ich kann sehr gut abschalten. Ich bin aber jemand, der nicht in der klassischen Art und Weise abschaltet. Ja, also ich bin niemand, der so jetzt in Urlaub geht und das Handy ausschaltet und überhaupt nicht mehr präsent ist. Das ist nicht mein Ding. Ich bin gerne on und aber es gibt Momente, in denen ich mich mehr zurückziehe oder ne, also beispielsweise auch dieses Buch Happy End, das zu schreiben, all das zu erleben, was ich erleben durfte, all die Reisen, die ich machen durfte, das sind ja auch Glückserfahrungen, das sind ja auch Glücksmomente und der Beobachter zu sein, dabei zu sein, ist ja eine sehr leise Rolle. Das heißt, das, was ihr von mir seht, was du von mir hörst, solche Interviews, das ist ja nur ein kleiner Teil meiner Person, der vom Output lebt. Aber um was rauszugeben, muss ja erstmal etwas in mich hineinfließen. Und das macht den Großteil aus. Und da bin ich recht ruhig und da bin ich beobachtend und da bin ich sehr bei mir.
Das eigentlich aktuelle Programm heißt ja Endlich glücklich. Das geht im nächsten Jahr natürlich auch weiter. Jetzt dieser Einschub im Dezember und Januar. Schluss jetzt der satirische Jahresrückblick. Wie schon gesagt, am 29. Januar in Osnabrück. Und im Buch Happy End ist das 10. Kapitel eigentlich auch so ein bisschen, ja, da spielt ja fast auch so in Sachen Jahresrückblick rein. Die neue Lust am Faschismus macht Demokratie noch glücklich. Das war ja fast unsere Ausgangsfrage vorhin. Die Demokratie am Rande, am Kraterrand.
Ja, und das ist eine wirklich sehr aktuelle Frage. Und darum geht's auch am Ende. Und das, was ich sehe im Moment, ist, dass sich der Zusammenhang von Glück und Freiheit verändert. Also wir kennen ja im Westen, Freiheit ist die Voraussetzung für Glück. Freiheit heißt, ich habe die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Ich habe die Möglichkeit, aus verschiedenen Optionen zu wählen und für mich das Richtige zu finden, darin Fehler zu machen und neu zu probieren. Was wir im Moment erleben im Aufziehen des neo-autoritären Zeitalters ist, dass das Versprechen heute ist, wir bieten dir die größtmögliche Freiheit. Wir bieten dir wieder die Meinungsfreiheit. Du kannst wieder alles sagen, du kannst wieder alles machen. Das versprechen die. Aber zugleich machen sie das Gegenteil. Sie schränken die Freiheit für alle ein, die nicht so denken wie sie. Und in dem Moment opfern sie auch das Glück. Denn das Glück ist dann nur noch eines der Unterwerfung. Wir nehmen dir die Freiheit, aber wir zeigen dir dein Glück, das gut für dich ist. Und wenn du danach funktionierst und wenn du dich da einreißt und unserer Meinung bist, dann wirst du glücklich sein. Und das ist das Ende von Glück und Freiheit, wenn sich das durchsetzt. Und darum geht's im letzten Kapitel.
Wer sagt, ich bin glücklich, hat das Glück eigentlich schon verraten.
Ja, ich glaube, der ehrlichste Satz dem Glück gegenüber ist, ich war glücklich. Das ist ehrlich. Wir kennen das alle. Wir erinnern uns an Momente, wir erinnern uns an Situationen, wo wir so ganz bei uns waren und oft denken wir im Nachhinein, habe ich das denn in dem Moment auch so erlebt oder ist es nur in der Erinnerung so? Und ich glaube, ganz viel Glück besteht, und das meine ich gar nicht negativ, ganz viel Glück besteht in der Erinnerung.
So, jetzt sind wir absolut auf der Zielgeraden. Was mich auch immer richtig glücklich macht, wenn Florian Schröder den Markus Lanz macht und dann vielleicht noch Friedrich Merz und ich sag mal Heidi Reichenick damit in der Runde sitzen. Könnten wir dann eine kleine Kostprobe hören zum Abschluss?
Ja, kann ich Ihnen sagen, freue mich sehr auf meine Gäste, schaue zurück auf Jahr 2025 und freue mich auf Heidi Reichenick. Ich sage gleich, das ist uns zu teuer, wir von der Linken sagen, das kann man nicht machen, das dürfen wir auch nicht machen, wir dürfen das nicht zulassen, dass so viel bezahlt wird für solche Dinge, es muss alles billiger werden, wir brauchen eine weitere Steuer, wir brauchen eine Schottersteuer für Verluste, und zwar für Verluste, die gemacht wurden. Natürlich können Sie sagen, Verluste sind keine Gewinne, da wurde ja kein Geld verdient, da kann man keine Steuer drauf erheben, aber Verluste können nur reiche Leute machen, deswegen können die auch für das bezahlen, was sie nicht verdient haben.
Und Friedrich Merz nochmal zum Abschluss.
Ja, schauen Sie, es war ein spektakuläres Jahr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber im nächsten Jahr legen wir erst los. Freuen Sie sich auf viele weitere Bonbons von mir, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Florian Schröder, besser kann man es nicht zusammenfassen, was wir jetzt angestrengt in 35 Minuten besprochen haben. Das war nochmal auf den Punkt, das Ganze. Ja, dann freuen wir uns. Dann freuen wir uns auf Osnabrück und wir freuen uns auf alles, was da kommt. Und wir hoffen uns, dass... ja, das Fazit dann 2026 vielleicht etwas positiver ausfallen kann. So, hat danke. Mir riesen Spaß gemacht. Ich sage in Osnabrück mal hallo und ja, im nächsten Jahr dann auf alle Fälle wieder, ne?
So machen wir's. So sehr gerne. Was. Herzlichen Dank. Alles Liebe.
Ja. Tschüss, tschüss. Ciao. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss. Und das war Werner Hülsmann im Gespräch. Heute mit dem Kabarettisten Florian Schröder. Zu hören und zu sehen ist er am 29. Januar des kommenden Jahres ab 20 Uhr im Kongresssaal der Osnabrückhalle.